herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unboxing Organizations. Heute mit dabei Natascha, neugierige Führungskraft im technischen Bereich eines Konzerns, hinterfragt tiefgehend und bereichert so unsere Gespräche. Maren, ehemalige Führungskraft in der Pharmaindustrie und nun Beraterin, bringt einzigartige Einsichten und soziales Engagement in den Podcast. Andi, der agile Transformator und erfahrene Führungskraft, bereichert unseren Podcast mit unkonventionellen Einblicken in die Teamarbeit. Mein Name ist Hunter, ich bin Marketing-Experte und COO einer Agentur und ich bringe kreative und pragmatische Perspektiven in unsere Diskussion. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und wir sitzen hier wieder gemeinsam in einem Raum und deswegen lassen wir mal Maren mit einer Real-Life-Check-In-Frage starten.
Genau, es wird eine einfache Frage, die aber vielleicht auf den heutigen Abend einen Einfluss hat. Und zwar lautet die Frage, was ist zurzeit dein Lieblingscocktail und warum?
Es kann bei mir sofort aus der Pistole der Morning Melancholia.
Was ist da drin?
Das ist Cognac, Green Chartreuse, das ist ein Sour Cocktail, dementsprechend ist dann noch Zitronensaft mit dabei und das ist aktuell mein Lieblingscocktail. Mir fehlt, liebe Zuhörer, dazu noch ein passender Cognac.
Also ich muss ja gestehen, ich bin kein großer Cocktailtrinker. Ich glaube, eine Zeit lang habe ich sehr an Long Island Iced Tea gehangen. Aber inzwischen bin ich eher so ein Highball-Trinker. Ich glaube, so nennt man das heute. Und bin da Richtung Gin Tonic gerade sehr stark unterwegs.
Ja, Gin Tonic ist halt auch immer bei mir, geht immer. Ich bin dann aber auch, es darf nicht der 0815 Gin sein. Und auch beim Tonic ist natürlich, ich mag alles, was so mit Zitrus und so weiter ist. Aber wenn man jetzt mal richtig Cocktail, ich hatte irgendwann auch mal eingesehen, wo so Popcorn-Sirup mit drin ist. Das war, keine Ahnung, wie der hieß. Der ging so Richtung, was ist hier noch mit Kokos und Ananas, gibt es doch auch sowas. Ja, und das irgendwie noch mit so, das war, ist halt mächtig süß, aber war sehr spannend.
Okay. Also ich hänge, glaube ich, immer noch auf dem Mojito, schon lange Zeit. Finde ich einfach schön mit der frischen Minze und so ein bisschen Rohrzucker. Also einfach, aber geht immer. Genau. Naja, wir werden schon eine Schnittmenge finden.
Kommt hier da auf jeden Fall wahrscheinlich.
Kenne ich eine hier in Leipzig.
Wir können ja heute Abend jeder den Lieblingscocktail des anderen heute Abend mal agieren.
Ich nehme den von Andi.
Ihr macht es euch aber auch einfach.
Dann ist mal eine gute Cocktailbar, weil Morning Melancholia steht, habe ich noch nie auf einer Karte gesehen, und Green Chartreuse, die Mönche, die den gerade herstellen, haben ihre Produktion zurückgefahren.
Also alle, die uns jetzt zuhören, so grundsätzlich, wir sind da nicht mehr zusammen, aber falls ihr gute Cocktailbars mit genau diesen Ambitionen in Berlin, Gießen, Karlsruhe oder, verdammt, ich habe es wieder vergessen,
Dessau
habt, gebt mal Bescheid. Erster Kommentar, darf heute die Cocktailbar-Empfehlung in einer dieser Städte sein. Oder irgendwo eine Empfehlung, wo ihr sagt, genau dort, zwischen all diesen Städten, könntet ihr euch beim nächsten Mal treffen.
Und da sind wir auch an dem Punkt, dass wir festgestellt haben, dass wir nicht Zuhörer, sondern eher Mitdenker brauchen. Deswegen, liebe Mitdenker da draußen, es ist nicht einfach, uns zu folgen, aber wir haben höchstes Vertrauen in euch, dass ihr das schafft. Weil das eigentliche Thema sind nicht Cocktails.
Richtig. Das eigentliche Thema ist, dass wir uns mal beschweren wollen, was uns die Brille der Systemtheorie alles so genommen hat, was uns vielleicht auch die Intrinsify-Ausbildung genommen hat, was wir jetzt nicht mehr haben. Da wollen wir uns einfach mal drüber beschweren, mit einem kleinen Augenzwinkern natürlich.
Genau, weil da ist ja die deutsche Sprache wieder großartig. Wenn man sich beschwert, dann macht man sich sehr unnötig schwer.
Ach, cool.
Und eigentlich wollen wir uns ja heute mal ein bisschen was von der Seele reden, damit es uns danach besser geht.
Das heißt, man müsste sich eigentlich beleichtern.
Genau.
Ach, das ist ja cool, das gefällt mir.
Oder erleichtern.
Das ist wieder was anderes.
Ich bin in diesem Fall bei Andi bei beleichtern. Wovon ich mich gern beleichtern würde, ist die Sache mit den Flutschbegriffen. Weil wir können jetzt einfach nicht mehr so nervige Meetings mit einem Flutschbegriff beenden. Mal zu sagen, da muss jetzt einfach mal eine richtige Strategie her. Und alle so, yeah,
wann gibt's Mittagessen? Mhm. Das funktioniert einfach nicht mehr.
Also es funktioniert schon, aber es ist halt immer dann wiederum mit der Strategie behaftet, zu sagen, es nimmt jetzt die Komplexität raus. Also man weiß ja, dass solche Flutschbegriffe, hatten wir ja auch schon mal, durchaus auch helfen können, aber es ist eben nicht mehr so unbeschwert, sondern man macht sich dann darüber Gedanken, wieso, weshalb, warum ist es jetzt vielleicht doch gerade okay, diesen Begriff zu verwenden.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das große Thema ist, dass wir Dinge erkennen oder dass wir reflektionsfähig sind. Was mich aber am meisten nervt, ich kann nichts mehr personalisieren. Also ich kann nicht mehr sagen, ne, mir geht der Kollege XY so auf die Nerven, ne, weil er ein Idiot ist. Das geht nicht mehr. Das hat mir leider die Systemtheorie genommen, weil ich ja immer irgendwie über eine Zweckmäßigkeit nachdenke und weiß, ich beobachte eine Handlung und diese beobachte Handlung lässt keinen Rückschluss auf den Charakter zu. Das hat mir die Systemtheorie auf jeden Fall genommen. Und es befreit, aber in dem Fall, weil wir es ja heute irgendwie angesprochen haben, nervt es mich. Ich kann nicht einfach mich zu Hause hinsetzen und darüber lästern, dass irgendjemand einfach nur doof ist.
Ja, man kann nicht mehr guten Gewissens lästern.
Ja, nicht mehr guten Gewissens, genau. Ja.
Nicht mal schön an der Kaffeebar stehen und mal so guten Gewissens abrotzen, weil man kann es ja nicht mehr, man blickt ja dahinter, hinter die Rolle und man sagt, naja, im Grunde macht der die ja nur irgendwie seinen Job. Ja.
Genau. Ja. Man hinterfragt die Konflikte im System nach dem eigentlichen sinnvollen Zweck dahinter. Mhm. Ja. Das macht es eben wirklich buchstäblich komplizierter und ja, man findet nicht mehr so einfache Lösungen, die man früher auch nicht gefunden hat, aber man dachte es halt.
Weil also dieses Ablästern ist ja auch eine einfache Lösung. Ja. Dann liegt es halt an der Person.
Genau.
Boah,
das ist so, weil er ein Depp ist. Ja. Weil, wenn die Person dann weg ist, dann wird es bestimmt besser.
Ja.
So, aber wir alle haben es ja auch schon erlebt, wird ja nicht besser.
Ja.
Oder es wird anders, aber nicht.
Genau. Ne? Und die gesamte Kommunikation, die Geschichte, die sich die Organisation erzählt, bleibt ja bestehen.
Ja.
Auch wenn du 1-2 Personen oder noch mehr im Zweifel sogar austauscht.
Genau, und wenn du dann auch noch eine bestimmte Eckposition hast, wo Erwartungen dranhängen, ne? Also so der Nächste oder die Nächste, die diese Eckposition einnimmt, erfüllt ja die Erwartungen, logischerweise.
Ja.
Mache immer gerne diese Analogie zu Spielfeldern oder zu Spielbrettern auch, ne? Also haben wir ja auch gelernt. Also da wird nicht jemand anfangen, Halma zu spielen auf einem Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Brett. Mhm. Der wird sich trotzdem an die Regeln von Mensch-Ärger-Dich-Nicht halten. Mhm. So, und dann hast du natürlich irgendwie vielleicht einen besseren Bezug, weil du persönlich die Person irgendwie anders magst oder einschätzt oder was auch immer. Aber am Ende des Tages wird sich an der beobachteten Handlung wahrscheinlich wenig verändern.
Ja.
Und das nervt. Diese Erkenntnis nervt. Mhm. Man kann nicht mehr einfach so ablästern.
Oder vielleicht noch schlimmer, jemand aus dem eigenen Team wird befördert in die Position, wo vorher die unliebsame Person war. Und dann sollte ja alles besser werden. Und auf einmal ist die Person aus dem Team ganz anders und es handelt genauso, weil sie halt nicht Halma spielt, wie das alle erwartet haben, sondern auch Mensch ärgere dich nicht.
Ja.
Also ganz oft würde ich sagen, nimmt sie einem auch eine schnelle Aktion. Ja. Also weil genau dieses Personalisierte ja auch, ah ja, der kann das halt nicht, dann kriegt er jetzt halt eine Schulung und dann läuft es wieder so. Und alle denken, ja, es wird ja was getan, die Führungskraft hat entschieden, der kriegt jetzt eine Schulung, dann läuft das. Dass das am Ende nicht läuft, aber man hat so dieses, alle haben das Gefühl, es tut sich ja was. Ja. Und wenn man jetzt aber anfängt zu sagen, ja, wir gehen jetzt mal mit einer Theorie ran und wir hinterfragen das mal, dann drehen halt alle schon die Augen und sagen, ja, was hat das jetzt gebracht? Du hast dir immer noch nichts getan. Also es nimmt einem so eine Aktionsmöglichkeit, eine schnelle Aktion zu kommen. Wir wissen, die bringen nichts, aber es ist trotzdem ganz viele Leute, glaube ich, warten auf Aktionszeichen und die kommen dann nicht.
Ja. Das ist auch was, ne? Du kannst nicht mehr einfach losgehen und sein, dann lass dich coachen und er macht dann mal die Schulung, den Workshop, ne? Danach wird das Mindset schon wieder das Richtige sein.
Ja. Ja, ich glaube, für mich als Beraterin hat es sogar auch wirtschaftliche Auswirkungen, weil ich meinem Klienten nicht mehr unvermittelt zustimmen kann, wenn der sagt, boah, ich habe hier in der Abteilung nur Dumpfbacken sitzen.
Wie werde ich den los?
Genau, wie kriege ich die dazu, dass die machen, was ich will? Ja, gar nicht. Mhm. Und durch diese fehlende Zustimmung und dieses fehlende Harmonieschwingen, was dadurch entsteht, ist es umso schwerer, dem Klienten zu erklären, was dahinter steht und wie man es aufwendiger mit mehr Komplexität betrachten muss, um dann den Stein im Getriebe zu finden oder im Organismus, um dann ranzugehen. Also es ist von vornherein ein größerer Weg, das weiß man jetzt. Und du kannst aber auch keine Abkürzung nehmen, wenn du wirklich dahinter stehst, hinter deinen Erkenntnissen.
Vermeintliche Abkürzung. Also ja, die Personalisierung genau. Ist ja eine vermeintliche
Abkürzung. Ja, richtig.
Und das, also ich dachte, du willst noch was ganz anderes hinaus, weil das hast du als Berater, ne? Du verkaufst ja teilweise auch Rezepte. Ne? Also als Berater, das ist ja ein großes Beratungsbusiness, jetzt nicht du persönlich, ja. Aber also ein großes Beratungsbusiness ist ja der 10-Punkte-Plan und dann läuft es wieder. Das kannst du ja gar nicht mehr.
Genau, ne? Das meine ich aber damit. Du ja. kannst nicht vermeintlich einfache Lösungen versprechen.
Genau.
Und du kannst auch nicht das Ziel, was der andere als Ziel gerade im Kopf hat, bestätigen, weil das war wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Ursache für sein Problem ist.
Ja, und das ist übrigens als Führungskraft auch nicht sexy, wenn du sagst, na klar, können wir jetzt irgendwie Framework XY da drauflegen, aber es wird nichts verändern. Mhm. Weil, ne, also damit, also ne, gerade diese Unterscheidung zwischen Rot und Blau, die wir auch schon gemacht haben, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber wenn du vermeintlich in der Lage bist, ein rotes und ein blaues Problem zu unterscheiden und du weißt, dass sozusagen die Lösung, die da im Raume steht, auf ein blaues Problem einzahlt, dagegen zu steuern, das ist auch super nervig. Ja. Also sowohl als Berater und auch als Führungskraft.
Das ist quasi die Nummer Punkt 3, was uns das genommen hat, dieses Heilsversprechen, was in Rezepten liegt.
Oh.
Juhu, wir haben ein Problem, jetzt 10-Punkte-Plan, alles wird besser. Juhu, und alle so, yeah, und zack, haben wir nicht mehr. So diesen vermeintlichen Hoffnungsschimmer oder die, es ist ja eine Oase, die dann Fata Morgana, die man dann sozusagen sieht und dann so alle so, wow, da hinten ist die Oase, aber es ist nur eine Fata Morgana.
Was da anschließt, ist, dass du dich ja auch als Berater und auch als Führungskraft nicht mehr irgendwie hinten dran stellen, wenn du dann dieses Rezept verkauft hast. Du kannst dich ja nicht mehr hinstellen und sagen, ja, ihr habt die Rollen nicht richtig gelebt oder ihr habt nicht das richtige Mindset gehabt oder ihr habt eben nicht nach Buch gehandelt. Also ihr müsst natürlich irgendwie diese 10-Punkte-Plan, den müsst ihr akkurat bis zum letzten Komma, bis zum letzten Punkt müsst ihr den einhalten. Wenn ihr das nicht gemacht habt, dann seid ihr schuld, dass es nicht funktioniert hat.
Ja, das ist die andere Form von Erleichterung. Also
ja.
Das ist ja einer Führungskraft, die er leicht machen würde. Das Rezept XY ist das beste Rezept aller Zeiten, aber es hat nicht geklappt, weil Mindset, was du genannt hast, Mindset, ihr habt euch nicht an die Regeln gehalten und so weiter. Also bin ich als Führungskraft nicht schuld, kann in die nächste Unternehmung wechseln und sagen, hier müsste es jetzt mit diesem besten Rezept aller Zeiten funktionieren. Und wenn das da auch nicht klappt, dann
habe ich obwohl tatsächlich auch dieses kann man sagen, dass das die Systemtheorie so ein bisschen einem nimmt und das ja eher positiv zu sagen, dieses Gefühl, ich bin als Führungskraft halt an einem schuld. Also so wenig wie wir auf andere Leute personalisieren, dass sie an einem schuld sind, ist es halt auch diese Erkenntnis, ich bin halt als Führungskraft nicht an einem schuld, ne? Oder nicht die Einzige und nicht die, warum alle Mitarbeiter gehen oder so. Also das nimmt es halt einem auch und das ist natürlich in dem Fall jetzt nicht so negativ, man kann nicht so jammern, dass das jetzt schlimm wäre, sagen wir
es
mal so.
Ja, aber es nimmt einem als Führungskraft und als Berater ja nicht nur ins Geschäft, sondern auch so ein bisschen die, also ich habe manchmal das Gefühl, es nimmt dir auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, weil da ist ja auch die Erwartungshaltung, ne, wenn wir jetzt von Vorgesetzten sprechen, mein Vorgesetzter weiß alles, ne, deswegen ist er ja mein Vorgesetzter, deswegen kriegt er ja auch ein paar Euro mehr, deswegen hat er Schulterklappen. Jetzt sagt er, aber der weiß das gar nicht. Das ist ja doof.
Und ne? Hat keine Lösung.
Oder
der sagt auch noch,
genau, der hat keine Lösung.
Wir können jetzt da nichts so einfach tun.
Genau, und sagt, wir können das und das probieren. Aber was dabei rauskommt, weiß ich auch nicht. Müssen wir ein bisschen in Richtung Unsicherheit uns bewegen und das aushalten, ne? Irgendwie. Oder ich versuche das irgendwie, dass ich mit euch zusammen diese Unsicherheit aushalte. Ja, das kratzt an deiner Glaubwürdigkeit in deiner Rolle, beziehungsweise in deiner Eckposition.
Also nimmt es einem eigentlich auch ein bisschen Sicherheit.
100%. Also das nimmt, genau, das ist dann der 5., der 6., ich weiß nicht, ich habe nicht mitgesehen, aber also mir nimmt es ja auch Sicherheit, ne? Das war viel, viel schöner zu sagen, wenn wir, keine Ahnung, ich bin ja so ein verkappter Agilist, wenn wir jetzt Scrum machen, dann läuft es, ne? Und dann lief das plötzlich nicht so richtig, dann konnte man sagen, das liegt da und da, weil ihr zu blöde seid, um das Framework zu verstehen oder was auch immer. Aber jetzt weiß ich, es liegt halt nicht an dem Framework oder es gibt keinen 10-Punkte mehr. Das macht mich ja auch unsicher. Und das hilft nicht dabei, meine Rolle irgendwie vernünftig auszuüben, weil die Unsicherheit übertrage ich ja wahrscheinlich sogar auf Kollegen. Und das macht es nicht einfach. Vielen Dank, Systemtheorie.
Hermann hat tatsächlich schon nicht leicht. Und
man kann diese Brille auch nicht wirklich absetzen.
Ja,
also man sagt ja im Sprachgebrauch immer, ja, wenn ich mir diese Brille aufsetze, dann sehe ich mehr, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert in Organisationen. Natascha setzt sich gerade ihre Brille auf.
Okay.
Aber ich kann das nicht mehr abstellen. Ich bin wirklich in der Situation, in der ich sage, ich muss jetzt gucken, warum verhält er sich so, wie er sich verhält und was ist der Sinn dahinter?
Ja, ja, ja. Und das ist auch, also das kostet auch Zeit.
Ja,
ne? Genau. Also es nimmt dir Zeit für andere Dinge, ja. Wenn man es jetzt mal in dem folgenden Tenor irgendwie, es nimmt mir Zeit für andere Dinge. Mhm. Ich fühle mich genötigt, Dinge zu reflektieren und dann irgendwie auch nochmal nachzuschlagen oder zu gucken, woran könnte das liegen. Ne? Haben wir hier irgendwie ein Schnittstellenproblem oder also dann gehe ich schon auch in meine Unterlagen rein und gucke rein und denke mir, kann ich mir das irgendwie über die Systemtheorie erklären? Um es positiv zu formulieren, ich kann es mir über die Systemtheorie erklären. Also es ist eine wahnsinnig mächtige Theorie. Ich nutze das gerne. Aber es kostet mich viel, viel Zeit und manchmal auch viel, viel Kraft. Also. Ja.
Und dann hast du es nur erklärt.
Genau,
dann habe ich noch gar nichts gelöst.
Bei dem Punkt von Natascha vorhin, dass du deinen Mitarbeitern dann zwar sagen kannst, ja, das ist im Moment so, aber es ist im Moment auch nicht so ein gravierendes Problem für uns, dass wir jetzt die Energie und Ressourcen aufbringen können, um es anzugehen.
Was es mir übrigens auch noch nimmt, ist so ein bisschen Gefühl von Verbundenheit. Weil plötzlich spricht man irgendwie eine ganz andere Sprache und hat immer das Gefühl, man ist die Einzige, die diese Sprache spricht. Und was mache ich denn jetzt damit? Also spreche ich so ein Kauderwelsch und alles guckt mich mit großen Augen an. Und man hat aber auch das Gefühl, man kommt nicht mehr raus. Also man kommt nicht mehr zurück in diese alte Sprache und plötzlich gehört man irgendwie nicht mehr dazu, weil man alles immer nur anders sieht und nicht mehr drauf in die gleiche Presche einschlägt, sondern irgendwie, also man ist plötzlich nicht mehr so richtig Teil dieser Sprachgemeinschaft.
Ja, dann denkt das Team, oh, kann der nicht mal einfache Antworten geben? Kann er nicht einfach mal sagen, wie wir es machen sollen?
Ja, das, also ja, 100%. Das ist so ein bisschen, ich habe gerade überlegt, ob es vergleichbar mit dieser Katzenlady bei den Simpsons ist, die irgendwie brabbelnd vor sich herläuft irgendwie. Also manchmal hat man so das Gefühl, ne, wenn man dann in seinem Kontext unterwegs ist, dass das, oder so ein bisschen wie Großvater. Ja, lass mal Großvater reden. Ne? Irgendwas wird schon wahr sein dran, aber so richtig hört ihm eh keiner mehr zu, weil er erzählt ja eh immer das Gleiche.
Und mit viel Glück findet er drei andere Leute, mit denen er zusammen
Podcast macht. Und fühlt sich nicht mehr ganz wie so derjenige.
Und macht einen Podcast. Ja,
also eigentlich so eine Selbsthilfegruppe.
Im Prinzip Systemtheorie Selbsthilfegruppe.
Genau.
Ja. Und vielleicht sind unsere Mitdenker ja dann auch in dieser Selbsthilfegruppe im erweiterten Sinne, wenn man so will.
Ja.
Also was es mir auch genommen hat, ich kann ganz viele Blogs, Bücher, ich kann die nicht mehr ohne diese Brille lesen. So. Und das ist auch ein Stück weit nervig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das verschließt mir auch ein paar Sachen. Ne? Also so, ich muss mich gerade wieder zwingen. Und liebe Mitdenker, wir hatten das gestern beim Abendessen, welche Schulung gönnst du dir denn jetzt? Ja. Ne? Oder welches Buch kaufst du dir als nächstes? Da sind eine Menge Sachen offen. Wenn du dann aber so einen Klappentext liest oder wenn du dann so Rezensionen liest, dann denkst du mal so, passt das jetzt mit meinem theoretischen Bild zusammen?
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss mich da wirklich zwingen zu sagen, blend das doch mal bitte aus und lies es doch mal. Vielleicht hast du einen neuen Ansatz. Ne? Weil die Systemtheorie muss ja nicht das Ding sein, was alles irgendwie erklärt.
Das kann man ja auch viel Denkmittel. Ja, das geht mir aber auch so, dass ich immer wieder hinterfrage, passt das dazu? Oder mir geht es dann auch, ich schlage das auf und denke mir, oh, wieder 10 Regeln für ein gesünderes Leben. Ich meine, sind es jetzt 10 Regeln? Oder ist es nicht doch irgendwie was Komplexes und in jedem Körper und in jedem Umstand anders?
Ja. Aber es gibt ja auch verschiedene Begriffe, die dann gleich, also bei mir ist sowas wie, wenn ich sowas von Change Management lese oder in Mindset. Ne? Also da ist dann schon gleich ganz viel, was jetzt. Aber natürlich ist es vielleicht immer gut, auch mal versuchen, andere Perspektiven als die Systemtheorie einzunehmen. Aber es ist echt schwer geworden.
Und man könnte Gefahr laufen als Klugscheißer. Change Management, Change kann man nicht managen. Alle so, okay, whatever.
Gibt ganze Studiengänge zu, aber gut, wenn du das sagst.
Ich hatte gerade noch was auf der Zunge, was mir die Systemtheorie auch ein Stück weit genommen hat, aber ich komme gar nicht mehr. Es ist, du kommst aus meiner Sicht irgendwie ganz schwer auch an Inhalte zurück, die du vorher irgendwie anders bewertet hast, also ne, die für dich ja auch funktioniert haben. Also für mich ist gerade immer wieder schwer, dieses Thema Agilität. Also ich habe ein festes Vertrauen, dass die Frameworks und auch das Können, was ich mir angeeignet habe, dass die funktional sind. Ne? Aber ich kann mir halt, also es blockiert mich, dass ich sage, der Kontext muss halt passgenau sein. Ne?
Ja.
Also ich bin nicht mehr so frei in der Wahl meiner Mittel, mit denen ich aber auch schon Erfolge erzielt habe mit anderen Leuten. Ne? Also das blockiert mich schon. Und da Das macht es nicht einfacher.
Aber dann warst du sicherlich zufällig in einem komplexen Umfeld unterwegs, in dem es funktioniert hat. Weil wenn du Agilität auf steuerbare Prozesse anwendest, dann ist das ja genauso eine Verschwendung, wie wenn du probierst, agile Nudeln zu kochen. Und ja. Dabei weißt du ja, wie lange die in dem heißen Wasser sein müssen, um dann gut zu werden.
Genau, da gibt es einen gewissen Grad an Empirie. Ich habe inzwischen sogar eine kleine These für mich entwickelt, dass das eher so bei kleineren Kontexten, also klar müssen sie müssen blaue Probleme adressieren, ne? Es muss eine Ungewissheit dabei sein. Ich habe aber das Gefühl, dass, also und jetzt hoffentlich erschlägt mich niemand aus der agilen Community, ich habe das Gefühl, dass Agilität nicht skalierbar ist. Es ist nicht in einem Organigramm hoch skalierbar, im Sinne von, damit können wir ganze Unternehmen funktional machen. Also funktional vielleicht schon, aber nicht wertschöpfend. So ist es
für mich. Ja, dann hast du immer einen Anteil an Verschwendung dabei.
Ja. Genau, also du schaffst dir einfach neue Bürokratie, aber jetzt sind wir auf einem ganz anderen Level.
Ja. Naja, aber es ist so, es nimmt einem wirklich die einfachen Einblicke und Ansätze erstmal mit. Ich glaube, früher ist man auch unbefangener rangegangen und hat einfach mal ein Experiment gestartet. Und manchmal ist es eben doch geglückt, weil viele Rahmenbedingungen und der Kontext gepasst haben, die wir uns jetzt erklären können. Aber jetzt traut man sich vielleicht auch gar nicht mehr, das auszuprobieren, weil man denkt, dass der Kontext nicht zu dem Ansatz passt.
Das nimmt ein bisschen Leichtigkeit.
Ja, genau. Ja.
Und ich zumindest kann für meinen Teil sagen, ich bin gezwungen, Analogien zu finden, weil, da sind wir bei der Sprache, irgendwie muss ich ja doch auch irgendwie zum Ausdruck bringen, was ich möchte oder was ich denke oder von dem ich überzeugt bin, dass es funktioniert. Also muss man natürlich sprachliche Brücken bauen und für meinen Teil löse es, wie manche wissen, gern mit Analogien dann. Ja.
Nee, das geht mir auch so. Hat man ja vorhin schon, wenn ich mit einem Klienten spreche und eben Dinge genau andersrum sehe und die Ursache andersrum, dann versuche ich das auch über Analogien.
Ja, ich finde es aber trotzdem schade. Ne? Also ich bin ja früher gerne mal irgendwie von neu erlerntem Werkzeug. Ne? Also man weiß jetzt, dass das ein Werkzeug ist und dass man dann auch den richtigen, ich sag mal, dass man den richtigen Baubereich braucht, um dieses Werkzeug einzusetzen. Ist aber schade. Also ich glaube, ihr habt es gerade als experimentell bezeichnet. Ich war früher, glaube ich, einfach mit der Brechstange eher unterwegs, wenn ihr aus dem Workshop gekommen ist. Ich habe da ein neues Tool, ich habe da meinen Werkzeugkoffer erweitert. Wir machen das jetzt. Das passt da bestimmt drauf. Euer Problem ist doch ein Nagel. Ich habe da gerade hinten einen Hammer mitbekommen. Genau. Also das
ich auch nicht mehr. Das sorgt ja für eine Motivation, eine Ausdauer im Workshop. Ich habe das jetzt gelernt. Ich weiß jetzt, wie dieser Hammer funktioniert und
jetzt will ich den ausprobieren.
Jetzt genau. Wird gehämmert.
Aber könnt ihr euch vorstellen, dass das irgendwann auch wieder nachlässt? Also, dass man irgendwann, wenn man nicht mehr so viel, wenn wir unseren Austausch nicht mehr hätten, sodass man irgendwann plötzlich dieses Thema Systemtheorie nicht mehr hat, weil man doch wieder auf einen neuen Zug aufgesprungen ist? Also, dass das irgendwann wieder weg ist?
Ja, vielleicht mal wenigstens ein paar positive Dinge. Also vielleicht, um das mal zwischendurch zur Entlastung. Es gibt auch eine Folge, die nennt sich, was mir die Systemtheorie gebracht hat. Und das ist sozusagen die genau entgegengesetzte Folge. All das, was wir gerade gesagt haben, hat im Umkehrschluss natürlich auch positive Effekte. Und gerne diese Folge hören, bevor unsere Mitdenker alle abspringen. Mir ist das kürzlich bewusst geworden, ich mag quasi der Umgang mit dieser Komplexität. Also Rezepte sind Komplexitätsreduzierer, sind vereinfache Abkürzungen. Also wir haben auch schon an der anderen Stelle gesagt, dass uns Abkürzungen genommen wurden. Ja, darüber beklagen wir uns jetzt ja gerade mit einem Augenzwinkern. Und ich kann sagen, ich habe sozusagen den Umgang mit dieser Komplexität lieben gelernt. Also mir fällt dann der Spruch von Littlefinger an, Chaos is a ladder. Also, dass man sich in einem vermeintlichen Chaos, also was andere vielleicht als Chaos betrachten würden, selber sozusagen Stufen baut und das nutzen kann. Das würde ich sozusagen als positiven Aspekt sehen.
Aber nochmal die Frage, glaubt ihr, dass ihr irgendwann diese Systemtheoriebrille wieder ablegen könnt?
Ach so, das meinst du? Sorry, da habe ich deine Frage.
Ja, genau. Also weil jetzt, wir wollten ja heute nicht ins Positive gehen. Positiv denken, wenn es auch anders geht. Ja. Also die Frage, in 10 Jahren habt ihr die Brille dann immer noch auf? Wird man diese Brille wieder los oder wird sie nur einfach immer, man muss immer nachschärfen und die Brillengläser müssen immer dicker werden?
Also ich glaube, ich werde sie nicht wieder los, weil es mir einfach auch Spaß macht, so zu denken. Das ist so wie, wenn ein Schüler im Matheunterricht sitzt und auf einmal fallen die Groschen und er merkt, wie alles zusammenhängt und hat einfach wirklich nicht das Rechnen, sondern die Mathematik dahinter kapiert. Ich glaube, so geht's mir mit der Systemtheorie und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich versuche, in den Inhalten zu bleiben, viele Podcasts höre, Bücher lese und da auch Freude dran habe, immer wieder nochmal neue Aspekte zu finden. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich diese Brille wieder ablege. Aber ich bin trotzdem immer noch auf der Suche nach Dingen, die das ergänzen und nochmal wirklich aus einer ganz anderen Perspektive da drauf gucken. Deswegen auch der Austausch mit Guido, der mit Hypnose an Konfliktlösung rangeht. Ganz anderer Ansatz, völlig beim Individuum. Finde ich total spannend. Und solange es funktioniert, hat es auch seine Daseinsberechtigung. Und da muss man nämlich auch aufpassen, dass die Systemtheorie nicht so arrogant daherkommt und sagt, ich kann euch alles erklären, sondern es gibt eben auch andere Ansätze, die dann im jeweiligen Kontext funktionieren. Und die eigene Denke, um diese zu ergänzen und zu sagen, ja, das ist jetzt natürlich nicht der Blick auf das gesamte System, sondern es ist ein anderer Blick, diese Unterscheidung für sich treffen zu können und trotzdem neue Blickwinkel zu legen.
Da bin ich total bei dir und Natascha hat gerade ihre Brille wieder abgelegt. und ich würde das, was du gesagt hast, auch so zusammenfassen. Ich versuche darauf zu achten, immer auch in der Lage so zu sein, diese Brille noch abzulegen, um zu testen, ob da nicht noch irgendwas anderes ist, weil ansonsten wäre man tatsächlich ja eingeschränkt in seiner Denk- und Wahrnehmungsweise.
Da fehlt mir noch ein Aspekt. Ich habe mich ja tatsächlich auch lange mit diesem Personalisierungsthema auseinandergesetzt, weil ich halt schon auch mal dachte, ja, aber kann ich zum Beispiel ein Konflikt tatsächlich einfach mal zwischen zwei Menschen sein? Und da hatte mir tatsächlich, glaube auch in der Masterclass war das ein Thema, dieser Satz gehört, ja, kann es. Aber wenn das die erste Lösung ist, die ich sehe, dann schließe ich halt 90% von allen anderen Problemen aus. Und es ist nicht viel sinnvoller, erst die Frage zu stellen, was kann noch alles dahinter stecken? Und wenn ich alles andere 90% ausgeschlossen habe, dann bleiben vielleicht noch 10% völlig beliebiger Wert, kann auch völlig, also keine verifizierten Werte. Ja. Dann kann es schon noch sein, dass es ein persönlicher Konflikt ist. Aber wenn ich halt erst rangehe und das sofort, dann schließe ich 90% von Lösungen aus. Und dieser Weg einfach auf sich eine Lösung zu suchen, halt viel, eine viel schnellere, höhere Wahrscheinlichkeit eigentlich mit sich bringt, zum Ziel zu kommen. Aber das könnte natürlich deswegen schon sein, dass diese Persönlichkeitsthemen durchaus noch relevant sind.
Ja. Und ich würde da anknüpfen und deine Frage beantworten wollen. Ich glaube, solange die Systemtheorie für mich so hilfreich ist, also solange sie mir viele Dinge erklärt und so viele neue Möglichkeiten und Horizonte eröffnet, werde ich es nicht ablegen. Ich schließe es aber nicht kategorisch aus, weil ich, also, ne, vielleicht stoße ich an irgendwelche Punkte, wo sich bei mir irgendwie Sachen verändern oder wo die Systemtheorie vielleicht hinkt oder wo sie mir Fragen nicht beantwortet und dann werde ich natürlich auch was anderes suchen, ne. Also ich glaube, das geht sehr in die Richtung von Maren, aber also ich würde es nicht kategorisch ausschließen, ich würde es auch nicht terminieren, aber so aktuell kann ich mir mit dieser Theorie relativ viele Sachen herleiten und dadurch, dass sie mich auch noch erleichtern an vielen Punkten und mir Dinge ja zugänglich machen, ist es für mich gerade ein wahnsinnig spannendes Medium, mit dem ich mich gerne befasse.
Genau, ich wollte mir sagen, wir müssen wieder ins Negative reinkommen. Und was uns auch nicht geliefert wurde, uns wurde auch nicht der Heilige Gral geliefert.
Ja, nee, das stimmt auch nicht.
Ja? Also hätte doch mal irgendwie die Systemtheorie sagen, hier ist der Heilige Gral, du musst nicht mehr rechts und links gucken, nimm das, nichts anderes. Nee, ist es auch wieder nicht. Ja, also...
Also ich würde deine Antwort gerne noch auf deine eigene Frage hören und dann kann ich noch was...
Dann sag mir nochmal schnell meine eigene Frage.
Na, ob du die Brille jemals wieder ablegen kannst.
Genau. Ach so, ja, ich glaube schon, weil ich merke, ich bin da auch nicht ganz so unterwegs wie ihr. Ich erwische mich eher immer noch wieder, dass ich denke, oh, hätte ich sie mal aufgesetzt. Also dass ich immer noch nicht so strikt unterwegs bin in diesem... Ich sehe das so durch genau diese Brille und deswegen glaube ich, habe sie vielleicht noch viel zu selten auf. Und deswegen sie vielleicht noch öfter, also ich mich eher in diesem Stadion befinde, ich müsste sie noch öfter aufsetzen. Deswegen glaube ich, sie dann wegzulassen, kann schon noch passieren. Das wird wahrscheinlich nicht helfen, aber deswegen ja.
Ja, und wenn wir beim Beschweren sind, es liefert uns halt keine Checkliste, die uns ermöglicht, dass wir sie immer an der richtigen Stelle aufhaben.
Ja, genau.
Ich würde gerne nochmal auf das Klugscheißer-Thema auf. Also das ist wahrscheinlich ein sehr persönliches Ding, was ich jetzt gerade liefere, aber auch das soll hier Platz finden.
Anni, gibt uns jetzt Feedback? Achtung.
Nee, nein. Ich wollte sagen, dass gerade so in den Anfangszeiten, und das war auch weit bevor ich euch kennengelernt habe, habe ich die Systemtheorie so als sehr mächtiges Werkzeug empfunden oder also als Erklärungsansatz. Und das war so ein Momentum, so das Schwert aus dem Stein ziehen. Ne? Also so, da war ich nicht nur Klugscheißer für die anderen, sondern ich habe mich auch verhalten wie ein Klugscheißer. Also das ist wahrscheinlich korreliert das miteinander, dass du so wahrgenommen wirst. Ist ja nicht immer zwingend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend war so dieses, Ihr Kleinen, ne? Ihr habt es noch nicht verstanden.
Und also es hat die Systemtheorie hat dir genommen, dass du eigentlich ein sympathischer Typ bist.
Genau. Also die Systemtheorie hat mich kurz gefasst zum
Glückscheißer.
Zum Glückscheißer. Genau. Nee, das war wirklich, ich wollte dann ne, vielleicht auch so aus einer sehr positiven Intention der ganzen Welt irgendwie erklären, was ich jetzt gerade irgendwie vermeintlich gelernt habe. Und wahrscheinlich war das auch sehr rudimentär noch. Aber also ich habe nicht dabei beachtet, dass es vielleicht gerade gar keiner hören will.
Ja.
Also habe das irgendwie wie so ein Messias irgendwie. Ich habe jetzt die 10 Gebote gerade übrigens vom Berg geholt. Mhm. Jetzt muss ich euch missionieren. Das muss jetzt sein. Sonst versteht ihr die Welt ja nicht.
Ja. Das ist auch was mir die Systemtheorie genommen hat. Wir wissen ja, dass wir nicht missionieren können, weil wir das System des anderen nicht auf Empfangsbereitschaft schalten können. Du kannst ja keine Gefühle anweisen. Und trotzdem willst du ja den anderen an deiner Erkenntnis irgendwie teilhaben lassen. Und das hat es mir auch irgendwie genommen, dass ich dann davor stehe und mir denke, ja, wenn ich dir jetzt nicht erklären darf, wie es wirklich geht, weil dann würde ich ja missionieren, du die Erkenntnis aber noch nicht von alleine hast, wie kommen wir denn jetzt überhaupt zusammen?
Was beweist, dass bei mir eine temporäre Persönlichkeitsstörung war. Ja, dann gibt es noch was, was wir noch nicht. Unverständnis hatten wir auch schon, ne? Dass wir echt einen Kauderwelsch brabbeln, ja, das hatten wir auch schon.
Mhm. Ja, alles. Ja, und auch so vermeintliche gemeinsame Erlebnisse. Also wir haben jetzt einen ganz anderen Blick auf Offsites und solche Dinge. Mhm. Ich würde niemals ein Team vorschlagen, geh doch mal in den Kletterwald. Da müsste ich selber die Ecke brechen. Weil ich einfach weiß, dass das gemeinsame Erleben dort in einem anderen System stattfindet, als die gemeinsame Wirksamkeit im System Arbeit. Und das nimmt auch total viel.
Oh, mir hat es echt auch eine unbedarfte, also ich hatte vorher war schon skeptisch bei Rollenspielen, aber mittlerweile, also was Rollenspiele angeht, ganz, ganz viel an Akzeptanz genommen.
Ja.
Was dann auch dazu führt, dass man natürlich viel, viel mehr vorgegebene Sachen in Frage stellen. Also wenn mir halt eine Konzernstruktur vorgibt, ja, du musst in diesem Vorstellungsgespräch ein Rollenspiel machen, mhm, und da nimmt es einem aber ganz, also da muss man neue Wege finden, damit irgendwie das mit sich zu vereinbaren.
Das ist ganz schön wegatmen.
Und ja, wir haben das auch schon angeteasert gerade, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal ein bisschen präsenter machen, ist so dieses, dass die Systemtheorie nämlich gibt, dass da, also du erkennst wahrscheinlich irgendwie die Problemlagen, aber du, also was sie dir nicht liefert, ist, wie du das kommunizierst, wie es gelöst wird. Ne?
Mhm.
Also nicht, dass sie dir nicht nur keine Lösung liefert, sondern sie liefert dir nicht mal die Kommunikation dahin, mhm, weil sie in so einem eigenen Sprachgebrauch teilweise daherkommt, dass du den Leuten nur ein Fragezeichen ins Gesicht zauberst, aber eben nicht die Erkenntnis, ach stimmt, irgendwas hat dazu sagen, ich sollte ihm vielleicht zuhören. Mhm. So, das ist total schwierig. Also es nervt mich manchmal auch.
Ja.
Es hat einem auch ein Feindbild genommen, und zwar die Hinterbühne.
Mhm.
Wenn man
sehr gut, genau.
Also wenn man dann vorher so, ach, jetzt schnacken die wieder, ja, und was stehen die so blöd an der Kaffeebar rum und so weiter und so fort. Jetzt dann zu wissen, dass das wertvolle, wertschöpfende Gespräche sein können, die inoffiziell stattfinden, wo versucht wird, sinnlose Regeln zu umgehen und so weiter. Es wäre ein Feindbild weniger. Und mit einem Feindbild lebt es sich ja manchmal doch auch ein bisschen angenehmer, weil dann ist die Unternehmenspolitik oder die Gespräche an der Kaffee, die schwätzen halt so viel mit dem Kaffee und deswegen wird das nichts. Ja.
Sie haben sowieso alle keine Lust.
Genau.
Sie arbeiten einfach nicht, haben keine Lust zu arbeiten, reden dann nur.
Das hat mir neulich tatsächlich auch ein schwieriges Gespräch beim Auftraggeber beschert. Dort ist es so, da trifft sich ein bestimmtes Team immer freitags zum Würstchenessen und baut dann ihre Induktionskochfelder auf und macht da ihre, was weiß ich, Bockwürstchen und so warm. Und ja, und die sitzen hier nur rum und quatschen und mir ist so wirklich aus dem Mund gefallen, ja, nur deswegen funktioniert dieses Team, weil die das so machen. Und alle gucken mich an, also nach dem Motto, da ist die Tür. Also das war kurz vor knapp.
Und es hat uns auch so ein bisschen diesen Cargo-Kult genommen. Ne?
Ja.
Weil im Normalfall könnte man jetzt so sagen, ja, alle deine Teams müssten sich Freitag zum Würstchenkochen treffen.
Ja.
Wir wissen aber inzwischen, dass das Humbug ist. Ne?
Ja.
Also ne, nur weil die sich da treffen, das ist ja deren Eigenart, das ist ja deren Punkt. Ne?
Andere machen das über WhatsApp-Gruppen oder über ein Feierabendbier oder über einen Kaffee oder Raucherecke oder was auch immer. Es findet halt jedes System seine eigene Kommunikation. Und das macht es auch schwierig.
Ja, schade. Echt, wirklich, das Feindbild hat sich.
Spielt jemand von euch noch Spiele? Mit Spielbrettern und so?
Ja,
oh, nee.
Na klar.
Ich nicht. Mhm. Noch nie.
Gut, ich wollte auch sagen, mir hat es nicht die Systemtheorie genannt, ich fand es voll schon doof.
Ja. Das ist nur völlig d'accord. Das brauche ich einfach nicht.
Das ist, doch, Brettspiele sind großartig.
Ja. Also kommt natürlich drauf an, welche, aber...
Gut, aber es hat gerade nichts mehr mit der Systemtheorie.
Na doch, also ich finde ja, ich finde diese Analogien zu Spielbrettern, finde ich großartig. Also die lässt sich zum Beispiel sehr gut einsetzen, um wieder in eine Kommunikation zu kommen. Ne? Weil das ist schon, das macht den Leuten schon irgendwie so ein, ich weiß. Ne? Sie können, also um wieder ins Negative, liebe Winddenker, um wieder negativ reinzukommen, so. Meistens findet der Transport von Halmer und Mensch ärger dich nicht auf den eigenen Kontext, also nicht auf die Arbeitswelt statt. Ne? Also auf dem Spielbrett wird es verstanden mit der Analogie, aber dann doch nicht im Arbeitskontext. Mhm. Ne? Wo wir wieder bei der fehlenden Kommunikationsskills, die diese Systemtheorie dann nicht mitliefert. Mhm. Ja. Spannend.
Ja, wir haben es wirklich schon nicht einfach. Also echt, also wirklich auch, da geht auch gar kein Dank an Marc und Lars.
Vielen Dank, ihr beiden.
Ja, wenn ihr uns da eingebrockt habt, das ist wirklich, ihr habt es ja jetzt, ich hoffe, ihr habt zugehört, es musste einfach mal abgerotzt werden.
Ja, wobei, also sind ja nicht nur Marc und Lars, sind ja auch Elli und
Arena.
Die ganzen anderen.
Genau.
Ja. Und da sind ja auch noch ein paar mehr Leute, die wir gerade jetzt schon frequentieren in der Richtung. Und Maren hat es ja gesagt, dass wir da auch verschiedene Podcasts hören. Und genau, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie in den Verdacht kommen, wir würden Schleichwerbung machen.
Aber das Einzige, was hilft, ist, dass wir mehr werden von Menschen, die diese Sprache sprechen. Und es dann eben nicht mehr so als nötig abgestempelt wird. Also vielleicht kann unser Fazit doch sein, weitermachen.
Also, die Sekte wird größer.
Genau. Ich hätte jetzt Selbsthilfegruppen vorgestellt. Wir machen jetzt dann vielleicht auf LinkedIn die Intrinsify Selbsthilfegruppe auf, wo wir uns dann treffen können. Hallo, ich bin der Hunter. Ich habe auch die Systemtheorie-Brille auf.
Das tut schon auf der Nase weh.
Sehr gut.
Liebe Mitdenker, ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr abgeschreckt. Es war alles mit einem Augenzwinkern. Ich glaube, das hat man uns angehört. Das war's zu dieser Folge. Wir werden das Cocktail-Thema weiter im Blick behalten. Und vielleicht nochmal zum Hintergrund. Wir sehen uns hier gerade vor Ort, wie auch in der letzten Folge, und freuen uns, dass wir dann mal vor Ort gemeinsam alle in einem Raum diese Folge aufnehmen konnten. Und sonst machen wir das immer digital. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitdenken. Ich hoffe, das Gehirn raucht, weil das ist unser Anspruch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.